Georg Milzner, Sie haben für Ihr Buch Digitale Hysterie, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen, da haben Sie sich selbst an den Computer gesetzt und Spiele gespielt. Wie war das so?
Das war erstmal sehr fremd, denn ich bin wie die meisten Eltern dieser Generation, der Kinder, die jetzt so irgendwo zwischen 12 und 20 sind, zwar am Computer sozialisiert, aber nicht an den Games. Die Games sind also erstmal fremdes Gelände für jemanden, der normalerweise eher schreibt oder im Kontakt steht oder vielleicht mal eine Nachrichtensendung guckt, aber eben nicht mit diesen visuellen Spielmöglichkeiten zu tun hat, nicht mit diesen Reizreaktionsmodi, die man dafür braucht. Und vor allem auch nicht mit dieser Übersicht und Reaktionsgeschwindigkeit, die man darin benötigt. Ich war also, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ein blutiger Anfänger. Das fing schon mit dem Fingersatz an, mit dem man die Figuren bewegt. Den musste ich neu lernen und es war ungefähr so wie in meiner ersten Klavierstunde, also fürchterlich frustrierend. Und dazu kam dann, dass die Kinder natürlich deutlich schneller waren als ich, deutlich besser waren als ich.
Wie alt sind die denn und wie viel sind das?
Meine Kinder, ich habe 3 Kinder, die sind in 2 verschiedenen Altersstufen. Der Jüngste ist jetzt 11 und die Ältesten sind Anfang 20.
Also der 11-Jährige war an Ihrer Seite?
Der war an meiner Seite, aber der Älteste hat mir den ersten Ego-Shooter gezeigt. Und ich habe also mit den Jungs vor allem Games erkundet, mit dem Jüngsten allerdings am meisten. Und dabei dann die Erfahrung gemacht, die alle Erwachsenen dabei machen, man ist dabei erstmal deutlich schlechter. Man ist langsamer, man sieht vieles nicht, man durchschaut und am Anfang auch nicht unbedingt die Absicht dieses Spiels. Man fängt also wirklich unten an. Und das ist für jemanden, der eigentlich ja ganz gestanden ist, der in seinem Beruf ganz gut dasteht, nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung.
Was war denn Ihr, also meine Kenntnisse erstrecken sich so auf Minecraft und gewisse Star Wars Spiele und jetzt auch noch PlayStation. Also ich habe da gewisse Vorkenntnisse. Aber was ist denn Ihr Favorit gewesen in der Zeit?
Der Favorit ist ein Browser-Spiel, also ein Spiel, was man also entweder auf dem Handy oder auf dem Tablet spielen kann. Boom Beach heißt das. Das ist so ein klassisches Aufbauspiel, bei dem man aber gleichzeitig das, was man erobert und aufgebaut hat, auch immer wieder verteidigen muss. Das Ganze wird online gespielt, man wird also gelegentlich angegriffen, man wacht auf und hat seine Basis zerstört, vorgefunden und man muss dann zusehen, dass man sich das wieder verschafft, was man da braucht. Das ist auch das Einzige, was ich immer noch ab und zu spiele.
Und dieser ganze Sprachgebrauch, also du hast noch ein Leben und Sie haben es ja eben gesagt, Ego-Shooter und es geht ja doch relativ martialisch zu, das hat Sie nicht gestört?
Das Martialische ist ja nur in einem ganz bestimmten Segment, das verteilt sich ungefähr so, als wenn Sie in eine Bahnhofsbuchhandlung gehen, da finden Sie unter dem, was da ausgestellt ist, einen vielleicht nicht ganz kleinen, auch hervorstechenden Teil an vielleicht gewaltorientierten Dingen, an Soldatenzeitschriften, an Büchern, die Thrill-Charakter haben oder Katastrophencharakter haben. Aber sie finden eben auch ganz andere Dinge. Sie finden anspruchsvolle Zeitungen, sie finden Tiermagazine und so weiter. Und das ist in der Game-Welt auch, sobald man da ein bisschen tiefer eintaucht, stellt man fest, das ist tatsächlich eine ganze Bibliothek. Und das Martialische, also das, was in den Ego-Shootern oder in den Third-Person-Shootern vorkommt, das ist eben nur ein Segment. Die anderen Dinge sind Autorennen beispielsweise, Übersichtsspiele, Entdeckungen. Und ganz häufig ist es das, was man eine Quest nennt. Das heißt, sie kriegen eine Aufgabe und um die zu erfüllen, müssen sie eine Kette von Teilaufgaben lösen. Sie müssen sich vorarbeiten, sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie müssen Helfer finden, sie müssen Rätsel lösen und so weiter. Also im Grunde etwas, was gar nicht so ohne Anspruch ist. Und wobei der martialische Charakter, je tiefer man eindringt, doch desto mehr in den Hintergrund tritt.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Vater, sondern auch Psychotherapeut und Autor. Und als Psychotherapeut haben Sie ja öfter mal weinenden Väter und Mütter da sitzen. Denn in vielen Familien im Moment, vor allem in denen mit Jungs, gibt es über Jahre, ich würde jetzt mal sagen so zwischen 6 und 14, 15, ein Streitthema, die Zeit, die am Computer verbracht wird. Da werden Zeitschaltuhren angebracht, Verträge geschlossen, Panikszenarien aufgebaut. Sie plädieren ja doch für deutlich mehr Gelassenheit. Wie kommen Sie zu dieser Haltung?
Ja, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Digitalisierung ja etwas ist, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ich habe oft den Eindruck, dass Eltern oder auch Erzieher mit diesen Medien umgehen, als würden die irgendwann wieder verschwinden. Als müsse man da im Moment einigermaßen kompetent mit sein, aber das geht dann irgendwann schon wieder weg. So ist das ja nicht, sondern das wird unsere Zukunft sein. Und zwar noch erheblich mehr, als das jetzt der Fall ist. Wenn die Kinder sich also mit dieser neuen Welt beschäftigen, dann tun sie eigentlich nichts anderes als das, was ein Löwenbaby tut, wenn es seine Umgebung erkundet. Sie machen sich fit für das, was da entstanden ist und was da weiter für unsere Lebensform prägend sein wird. Das ist evolutionär betrachtet das einzig Richtige. Und das zu reduzieren, es zu behindern, es zu kritisieren oder es mit einem skeptischen Auge zu betrachten, läuft eigentlich jedem evolutionären Prozess zuwider. Der zweite Grund ist der, dass man beobachten kann, dass es zwischen den Eltern und den Kindern da einen Abgrund gibt. Und dieser Abgrund, der klafft inzwischen ziemlich weit. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die sich mit diesen Medien, also insbesondere mit den sozialen Foren und den Games, prima auskennen. Das sind die Kinder und die Jugendlichen. Und auf der anderen Seite sind die, die davon eigentlich wenig Ahnung haben, die aber gleichzeitig versuchen, Leitwölfe zu sein. Das sind die Eltern und die Erzieher. Das Dilemma ist jetzt, wenn sie versuchen, Leitwolf zu sein in einer Gegend, die sie gar nicht kennen, dann wird ihr Leitwolftum jämmerlich scheitern. Das heißt, es gibt da gar keine andere Möglichkeit, als die beiden Zonen einander anzunähern. Und dabei hat es keinen Zweck, so zu tun, als könnten wir mal eben zurück in die 70er Jahre. Das geht nur, indem sich beide Teile auf beiden Seiten des Abgrunds mit der neuen Welt auseinandersetzen und sie nach Möglichkeit auch gemeinsam entdecken.
Erzählen Sie doch mal ein Beispiel aus Ihrer Praxis. Da kommt jetzt so eine etwas verstörte Mutter und erzählt Ihnen, dass der Sohn nicht mehr vom Computer wegzukriegen ist. Was machen Sie da?
Ja, nehmen wir mal an, wir haben es mit einem vielleicht 12-Jährigen zu tun. Nehmen wir mal an, die Mutter sagt, Herr Milzner, der Junge sitzt ungefähr 3 Stunden am Tag vorm Computer. Ich habe mal drauf geachtet, ich habe das mal gestoppt. In der Woche sind es 3 Stunden pro Tag und am Wochenende manchmal sogar mehr. Ist der Junge süchtig?
Dann sagt die Mutter wahrscheinlich auch noch und dann guckt er auch noch Fernsehen. Ne? Und dann guckt er auch noch mal ab und zu auf sein iPad und eigentlich gibt es nur noch die Medien.
So differenziert sind die meisten nicht, die davon sprechen. Die sprechen ganz allgemein von Bildschirm. Die sagen, der sitzt 3 Stunden am Tag vorm Bildschirm und damit meinen sie dann eigentlich alles. Und bei diesem Jungen, also nehmen wir mal an, die Mutter hat mich gefragt, ob er süchtig ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das kann man nach der Dosis eigentlich gar nicht einschätzen. Viel entscheidender ist, wie lebt er denn sonst so? Erzählen Sie mir mal ein bisschen was von dem Jungen. Nehmen wir mal an, ich erfahre dann, der Junge ist mäßig sportlich, nicht begeistert, aber er hat eine gewisse Neigung zur Natur. Er geht gern raus, er führt den Hund aus. Ich wüsste gern, ob er Freunde hat. Die Mutter sagt vielleicht, ja, Freunde hat er, aber mit denen zockt er ja auch die ganze Zeit. Ich wüsste dann vielleicht noch gern, ob er noch irgendetwas anderes hat, was er mag, ob er Comics liest oder womöglich sogar Bücher. Und nehmen wir mal an, er liest Comics. Jetzt habe ich also ein etwas breiteres Bild. Ich weiß, der Junge geht mit dem Hund gern raus, der Junge hat Freunde und der Junge liest Comics. Das ist erstmal alles sehr beruhigend. Ich gehe immer davon aus, dass jemand, der eine mediale Mischkost lebt, eine Tendenz zur Sucht in aller Regel nicht entwickelt. Die Tendenz zur Sucht entsteht immer da, wo die Kompensationsmechanismen gefordert sind, wo also die gewissermaßen die sozialen und die inneren Löcher sehr groß werden.
Also der isst nicht mehr, der hockt nur noch vorm Fernseher, der hat keine Freunde.
Genau so, genau so. Und da wissen wir ja, diejenigen sind gefährdet, die allerdings auch ohne soziale Medien oder ohne Computergames gefährdet wären. Die würden dann nämlich die ganze Zeit lesen. Das sind diejenigen, bei denen der soziale Rückzug sehr hoch ist, die keine Freunde haben, die keine Freundinnen haben, die von einem anderen Leben träumen, als sie haben und wenig Möglichkeiten sehen, dieses Leben zu leben. Die würden mir Sorgen machen. Dieser Junge, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, der würde mich, glaube ich, nicht so sehr besorgen. Ich glaube, ich wüsste jetzt an dieser Stelle dann erstmal gern, nachdem ich die Mutter beruhigt hätte, was denn der Mutter eigentlich da die Sorgen macht. Was sie denn eigentlich konkret für den Jungen befürchtet. Dann wüsste ich gerne, wie der Junge denn aussieht, ob sie das Gefühl hat, dass der gern spielt, wirklich gern. Dann wüsste ich gern, ob das schon mal vorgekommen ist, ob er versucht hat, ihr was zu zeigen oder was zu erklären. Und wenn das so wäre, dann würde ich fragen, ob sie sich mit den Spielen schon ein bisschen auskennt, ob sie sich mal was angeschaut hat. Das ist bei Eltern in 98% der Fälle nicht der Fall. Ich höre jetzt, Sie kennen sich ein bisschen aus. Sie kennen Minecraft?
Ja, also ich tue jetzt so, genau. Also Minecraft fand ich immer sehr harmlos, weil da ja, das ist wie Lego im Internet, ne?
Ja, genau, mit also, ein paar Möglichkeiten mehr. Genau. Man kann das ja in zwei Modi spielen, Kreativ und Survival. Und da können Kinder und Jugendliche tatsächlich viel, viel machen. Und wenn sie das zum Beispiel zusammenspielen, also nehmen wir mal an, in unserem Fallbeispiel wäre das jetzt so gewesen, dann neigen Eltern ja dazu zu sagen, das ist ja nicht wirklich Spielen, das ist keine wirkliche Interaktion. Und da würde ich sagen, doch, das ist genau das. Sobald die Kinder miteinander in einer Welt sind oder in einem bestimmten Spielmodus, müssen sie ja interagieren. Sie müssen aufeinander Rücksicht nehmen oder sich verstärken oder konkurrieren. Sie spielen also miteinander. Und wenn uns das vielleicht auch ein bisschen fremd ist, weil wir so nicht aufgewachsen sind, so ist das aber eben doch Spiel. Und die Ersten, die Carrera-Bahnen gefahren sind und die Ersten, die Monopoly gespielt haben, die hatten auch skeptische Eltern neben sich. Die einen haben gesagt, die Holzeisenbahnen waren noch viel schöner, das ist alles so schnell und so elektronisch.
Und zu viel Lesen verdirbt die Augen.
Zu viel Lesen verdirbt die Augen, Monopoly macht asozial. Ganz genau, das gab es alles. Lego ist zu eckig, das gab es auch schon.
Aha.
Also Lego galt mal als seelisch zerstörerisch wegen dieser vielen Kanten. Und Monopoly, weil man sich da bereichert, als ein Spiel, bei dem jeder versucht, Dagobert Duck zu sein.
Was war denn so No-Gos in Ihrer Kindheit?
Comics.
Sie durften keine Comics lesen?
Sagen wir mal, ich hatte ein geteiltes Elternpaar. Meine Mutter hat es zugelassen, mein Vater, wo er konnte, verhindert.
War das auch ein Bildungsbürger, Ihr Vater, oder wo kam das her?
Das kann man so sehen. Also er kam ursprünglich aus sehr kleinen Verhältnissen, war aber in der Generation schon ein älterer Vater und hatte einen gehörigen Abstand zu der Kultur der Jungen. Und dieser kulturelle Abstand, den hat er leider nicht zu überbrücken versucht. Also er hat nicht gesagt, zeig mal, sondern er wusste von vornherein, das war nicht gut. Und genauso waren meine Lehrer im Übrigen auch auf der Grundschule, also so in der Zeit, wenn das richtig losgeht. Da herrschte damals die Meinung vor, übrigens auch eine Lehrmeinung der Universitäten, dass Comics die Fantasie töten. Wirjenigen, die die Comics liebten, ich habe eine Zeit lang damit geliebäugelt, später Comiczeichner zu werden. Wir wussten, dass das genau andersrum war. Wir spielten die Comics nämlich entweder nach oder wir versuchten, sie nachzuzeichnen. Das kann man ja nicht gerade fantasietötend nennen.
Nee.
Und,
war das den Eltern zu brutal? Also was haben Sie denn gelesen? Dagobert Duck oder eher so?
Ja, die Funnies natürlich auch. Also Dagobert Duck und die Peanuts und diese ganzen Dinge. Nee, aber auch die aus Belgien und Frankreich rüberkommenden Comics. Also Andy Morgan, Buck Danny, die Flieger-Comics, die Western-Comics, Lieutenant Blueberry, Comanche und so weiter.
Nee, das ist aber im Vergleich zu so einem Ego-Shooter eigentlich schon Peanuts, ne?
Gewalt gab es da schon. Mhm. Und auch teilweise ziemlich brutale Gewalt. Und heute ist das natürlich teilweise Kunst. Das wird in Belgien ja oder in Frankreich ja ausgestellt. Hier noch vereinzelt, aber doch langsam etwas mehr. Und wenn man das heute so anguckt, dann sind das ungeheuer großartig gemachte Zeichnungen, aber sie hatten eben eine gewisse Härte. Das hat allerdings jeder Westernfilm auch und jeder Tarzan-Film auch. Und sie waren anders von der Erzählhaltung her. Also es gab halt diese Panels, Bild nach Bild. Das Ganze war im Grunde etwas filmischer. Und ich glaube, weil die Eltern der etwas reiferen Generation damals, die kannten das ja überhaupt nicht. Amerika war Comicland, Frankreich war Comicland, Belgien war Comicland. Aber Deutschland hatte eigentlich nur Wilhelm Busch und dann war Schluss. Und danach, also Sprechblasen gab es nicht. Und insofern war das alles erstmal gewissermaßen eine von außen kommende, mit vielen Vorurteilen und vor allem mit sehr viel Unkenntnis behaftete Medienwelt. Und wie das so ist, wenn man etwas nicht kennt und es beunruhigt einen, dann hat man sehr schnell eine feststehende Meinung. Das ist ja heute bei den Games auch so. Wir wissen, dass diejenigen die meiste Angst und die heftigsten Abwehrmechanismen haben, die am allerwenigsten davon wissen.
Und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, das Sie damals als Kind hatten, das sehen Sie jetzt schon bei den Computerspielen auch. Also deswegen können Sie sich ganz gut zum Fürsprecher auch dieser Kinder machen, die sich da ungerecht behandelt fühlen.
Ja, das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass mich als Autor oder Publizisten auch dieser mediale Bereich grundsätzlich interessiert und dass ich da auch eine gewisse Historie sehe. Also Sie haben das eben richtig gesagt, im 19. Jahrhundert galten ja auch Bücher oder nicht alle Bücher, speziell Romane als äußerst problematisch, weil man sagte, Romane machen Männer weibisch, Sie führen dazu, dass sie sich dem Leben nicht mehr stellen, dass sie sich in Fantasiewelten flüchten und dass sie unter Umständen Wünsche entwickeln, die ihrem Stand nicht entsprechen. So etwas wie Madame Bovary, die Frau des Apothekers in der Normandie, die durch Heftchen von einem besseren Leben träumt, so wie Flaubert das beschrieben hat, die wäre so der Prototyp des angeregten Fantasiemenschen, der mit seiner Welt so nicht mehr will. Und das haben die Ärzte des 19. Jahrhunderts sehr heikel gefunden, insbesondere was die Männer angeht, und haben versucht, das zu verhindern. Es gibt übrigens schöne hochliterarische Beispiele dafür. Der Senator Thomas Buddenbrook in Thomas Manns Buddenbrooks, der liest nämlich die neuen französischen Romane, Emile Zola und so weiter. Aber weil er fürchtet, dass er dann nicht als Mann der Tat anerkannt wird, tarnt er das. Er hat Lederumschläge drüber oder Konturumschläge, in denen er dann seine Romanlektüre für die äußere Welt versteckt.
Das ist bei Computern ein bisschen schwierig, ne?
Das ist schwierig,
ja. Im Kinderzimmer, ja. Aber eigentlich ein ganz guter Tipp. Konnten Sie denn mit Ihrem Vater irgendwann mal über diesen Frust nochmal sprechen oder ist er da hart geblieben?
Der blieb sehr in seiner Welt. Dem war die ganze veränderte Lebensform, wie ich sie praktizierte, oder wie ich und meine Freunde und Freundinnen sie praktizierten, sehr fremd. Und er hatte eigentlich, glaube ich, auch die Überzeugung, dass das zu nichts führe und war dann, ich glaube, er war eher sehr überrascht, als er feststellt, dass das durchaus zu was führt. Das ist ja bei Eltern oft so, dass sie eher noch in dem leben, was sie selbst mal kennengelernt haben und nicht so sehr in dem, was kommt. Kinder sind da ja genau anders orientiert, die müssen sich an dem orientieren, was kommt, während die Vergangenheit sie nur begrenzt interessiert.
Sie haben es ja eben schon gesagt, wir haben Angst vor Veränderungen, vor neuen Technologien. Aus Sicht des Psychotherapeuten, wofür haben denn die Eltern in dem Moment Angst? Dass ihnen die Kinder, ja, dass die körperlich verkümmern oder was ist das Problem?
Die Eltern haben eine Reihe von Leitängsten, hinter denen sich aber was anderes verbirgt. Die Eltern haben in allererster Linie immer Angst, dass die Kinder sozial durchfallen. Und damit verbinden sie ein paar Klischees, zum Beispiel, dass alle Gamer dick sind, dass Computer einen dumm machen, dass man in sozialen Foren gedisst wird, dass man durch Computer unkreativ wird, dass man möglicherweise sogar geistige Störungen entwickelt und dass man sich natürlich körperlich nicht bewegt und deswegen die Muskeln schlechter werden, während man sich schlecht ernährt und die Haut verkommt. Das ist ungefähr so das Klischee. Und dieses Klischee wird ja auch genährt. Es gibt ja auch eine Reihe von Fachleuten, Psychologen und Psychiatern, die das sehr befeuert haben.
Digitale Demenz.
Die berühmte digitale Demenz, ja. War natürlich ein cleverer Glücksgriff, weil viele Leute ja auch vor Demenz viel Angst haben. Ist natürlich diese Wortkombination besonders alarmierend. Aber was der Kollege Spitzer da als Hirnforscher geschrieben hat, ist natürlich so absolut nicht zu halten. Auch wenn es sich den Anschein gegeben hat, als sei das wissenschaftlich enorm untermauert. Man muss sich da etwas auskennen, dann weiß man, welche Studien Spitzer alle weggelassen hat. Und das sind natürlich ausgerechnet immer die Studien, die genau das Gegenteil von dem sagen, was er in dem Buch vorgibt. Er ist aber nicht der Einzige, er ist nur der grellste und vielleicht der am stärksten sozial wahrgenommene. Aber es gab tatsächlich auch in der Psychiater- und Psychotherapeuten-Community eine erhebliche Abwehr gegenüber den digitalen Medien, die sich jetzt ganz langsam in einzelnen Bereichen legt, seit man zum Beispiel weiß, dass bestimmte Mediensimulationen helfen können, Traumata besser zu verarbeiten, dass sie helfen können, mit phobischen Ängsten umzugehen. Aber die Schreckgespenster der Sucht, der Verdummung, der körperlichen Verwahrlosung, die stehen natürlich nach wie vor im Raum. Das sind aber, was die Eltern angeht, mache ich immer wieder die Erfahrung, nur die vordergründigen Ängste. Sobald man etwas tiefer geht, stellt man fest, die fürchten insgesamt für die Zukunft ihrer Kinder. Und wenn man da noch ein bisschen weiter geht, dann glauben die meisten, dass es einen unerbittlichen sozialen Konkurrenzkampf gibt und geben wird. Und dass in diesem Konkurrenzkampf nur die Allerbesten durchkommen. Und die Allerbesten, das sind die smarten, gut ausgebildeten, mit den exzellenten Noten und natürlich dem qualifizierten Hochschulstudium.
Gut, das ist ja auch ein Ergebnis dieser neoliberalen Thematik, ne?
Also. Das ist ganz richtig, ganz richtig. Und dazu kommt, dass es einen Großteil der Arbeitsplätze, die wir heute haben, in absehbarer Zukunft tatsächlich nicht mehr geben wird. Man sieht das ja bei den Sparkassen schon oder bei den Banken. Die bauen ja massiv ab und ersetzen durch Automaten. Und das ist auf anderen Sektoren natürlich auch denkbar.
Andererseits werden es in Deutschland immer weniger Kinder und die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und die Kinder, die jetzt sozusagen in der Schule sind, werden alle garantiert einen Job bekommen. Also diese Angst ist ja auch so ein bisschen irrational. Ne?
Sie werden zumindest einen Minijob bekommen. Ob Sie einen Job bekommen, mit dem Sie gut klarkommen, das ist ein bisschen davon abhängig, wie man diese Statistiken liest. Sicher ist, dass die Jobsituation sich verändern wird. Was die Kinder angeht, da finde ich es faszinierend, dass wenn man als Psychiater oder als Psychologe die Eltern fragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn sie mit mir mal in die Zukunft gehen und sie finden da 10 oder 15 Jahre später ihr jetzt 12, 13-jähriges Kind wieder und es lebt ein glückliches Leben, aber es ist weder Anwalt noch Arzt geworden, sondern es jobbt, also auf einer, sagen wir mal, etwas minderen Basis, zum Beispiel Warenbewegung im Supermarkt oder so etwas. Und erfüllt sich nebenher seine Träume, macht zum Beispiel Rockmusik oder rappt oder spielt Theater. Aber es ist ein glückliches Leben. Dann stellt man oft fest...
Das ist aber eine strapaziöse Frage für Eltern. Ha?
So ist es. Aber es führt zum Kern hin. Der Kern ist nämlich, was will ich eigentlich für mein Kind? Will ich für mein Kind eine Zukunft, in der es einen sicheren Job hat? Oder will ich für mein Kind ein gelingendes Leben? Das sind ja zwei sehr verschiedene Dinge. Sie können einen super Job haben und dann nach 15 Jahren später haben Sie ein Burnout-Syndrom, sind unglücklich und suizidal. Jetzt ist äußerlich alles super gelaufen, aber Ihre Seele ist verkümmert.
Diese Ängste, die Sie beschrieben haben, ist das für Sie was typisch Deutsches? Also zumindest diese Angst vor Technologien ist ja was sehr Deutsches, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Amerika angucken.
Deutschland hat eine eigentümliche Mischung. Deutschland ist ja technologisch, was die Entwicklungen und die Industrie angeht, super. Aber sobald die Technologie in den Privatraum reinkommt, da sind wir hier zurückhaltend. Ich erlebe den Kontrast mit Amerika nicht so sehr wie den mit Japan, denn das Institut für Hypnotherapie, an dem ich arbeite in Düsseldorf, das liegt so ziemlich mitten im japanischen Viertel. Und wir hatten nicht lange Zeit, aber immerhin doch für eine Weile, in unmittelbarer Nähe einen Roboterladen. Und der ist dann eingegangen, weil die deutsche Kundschaft sich dafür nicht interessiert hat. Aber die Japaner lieben das. Die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit der Vorstellung, sich als alte Menschen von Robotern pflegen zu lassen. Da sind die Deutschen sehr, sehr skeptisch. Die möchten das nicht. Die glauben, dass man besser bedient ist, wenn man einen lebendigen, einen fühlenden, einen echten Menschen um sich herum hat. Also ich würde es eher so rum sagen. Die Deutschen sind technologisch oft sehr schnell, aber sie gewöhnen sich langsam daran, das in ihren Alltag reinzulassen. Und das hat vielleicht auch Vorteile, denn diese langsame Gewöhnung führt dann meistens dazu, dass der Umgang doch recht kompetent erfolgt. Und sagen wir mal so etwas wie ein erster Überblick über das Feld sich schon hat vorbereiten können.
Jetzt sagen Sie ja nicht, das mit den Computern ist alles wunderbar, sondern Sie sagen schon, der Computer verändert auch unsere Kommunikation.
Also, das tut er,
wir
ja.
Wir haben alle so ein bisschen ADS, schreiben Sie da irgendwo.
Ja.
Das heißt, ganz so rosig ist das alles nicht. Was können wir denn da machen?
Nein, natürlich ist das nicht alles rosig. Kulturwandel sind nie rosig, das ist ganz klar. Mein Buch zielt auch in allererster Linie darauf ab, den Graben zwischen Eltern und Kindern oder Jugendlichen zu überbrücken und dann von den scheinbaren Dilemmata, also sie werden alle dümmer, dicker und unkreativ, wegzugehen und sich mit den wirklichen Herausforderungen zu beschäftigen. Das kann man nämlich erst, wenn man die Scheinthemen durch hat. Die wirklichen Herausforderungen sind zum Beispiel die Aufmerksamkeitssteuerung, mit der die meisten von uns inzwischen Probleme haben. Oder die.
Was meinen Sie mit Aufmerksamkeitssteuerung?
Aufmerksamkeitssteuerung
ist. Ich lasse mich dauernd ablenken, weil ich auf dem Smartphone rum daddel.
Ja,
ich höre nicht mehr richtig zu.
Ja, daddeln tue ich ja unter Umständen nicht, aber es könnte vielleicht sein, ich bin mit meiner Gesprächspartnerin gerade in einem angeregten Gespräch und mittendrin macht mein Smartphone irgendeinen Ton. Einen Ton, der signalisiert, es ist eine Message eingegangen. Jetzt bin ich von der Natur her so programmiert, dass ich eine Orientierungsreaktion zeige. Das heißt, ich muss da hingucken. Das lässt sich auch nicht verhindern. Wenn die Aufmerksamkeitssteuerung jetzt nicht gut funktioniert, dann gucke ich nach. Dann gucke ich sofort nach und ziehe die Aufmerksamkeit von meinem Gegenüber, dem wirklich präsenten Menschen im Raum, ab. Funktioniert sie besser, werde ich sagen, es muss jetzt nicht sein. Du bist jetzt hier im Moment mein Gesprächspartner, ich bleibe hier.
Das braucht aber eine Aufmerksamkeit darauf, ne? Also ich
genau.
muss das sozusagen umlernen.
Genau. Und gegenwärtig sind wir auf einem Level, wo man sagen muss, das gelingt ganz wenigen. Wenn man Kinder spricht zum Beispiel, dann stellt man oft fest, die sagen, Mama ist zwar da, aber sie kriegt gar nicht mit, was ich tue. Wenn man fragt, was macht denn Mama, dann sagen die Kinder ja, sie telefoniert ständig oder sie schreibt ständig oder sie ist immer bei eBay unterwegs oder sie stellt dauernd Sachen bei Amazon rein. Irgendwas in dieser Richtung. Das ist das, was man so eine abwesende Präsenz nennen könnte. Das heißt, die Person ist physisch zwar da, aber sie ist innerlich weit weg. Und das beherrscht im Augenblick unsere Kultur gerade in den privaten Räumen ziemlich weit. Und die Folge ist, dass Beziehungen anfangen, ein bisschen partiell zu veröden. Sie sind zwar mehr geworden, aber die jeweils exklusiven Beziehungen veröden ein bisschen, weil immer mehr Menschen beklagen, dass sie nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Und das ist fatal, denn Aufmerksamkeit brauchen wir alle, um zu gedeihen. Und wenn wir merken, jemand anders ist ständig mit anderen outside beschäftigt, dann erleben wir das zudem auch noch als Werturteil. Wir bekommen also subtil das Gefühl, dass wir nicht ganz so wertvoll sind wie die Person, die da jetzt gerade im Chatroom ist oder auf der anderen Seite der Welt am Telefon.
Und Sie sagen als Lösung, man muss sich das wirklich klar machen, dieses Problem, und eine Prioritätenliste machen. Ne? Wer ist einem wichtig und auf wen reagiert man und auf wen nicht?
Ja, ich habe so etwas wie eine Aufmerksamkeitsethik vorgeschlagen. Und zu dieser Aufmerksamkeitsethik gehört zu klären, welche Personen sind eigentlich die wichtigsten in meinem Leben und daraus abzuleiten, dass die wichtigsten Personen auch die meiste Aufmerksamkeit haben sollten und dass zudem die wirklich zählende Aufmerksamkeit ungeteilte Aufmerksamkeit ist. Und dann kommt hinzu, welche Personen sind das denn, bei denen ich so gut wie nie Gelegenheit habe, sie zu treffen? Diese Personen kämen dann an der zweiten Stelle. Aber man muss tatsächlich im Augenblick sehr bewusst damit umgehen, was man tut. Wenn man nur dem folgt, was die Digitalisierung mit uns tut, und sie tut wirklich was mit uns, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir selbst zu Reizreaktionsmaschinen werden. Das heißt, es geht etwas ein und wir reagieren. Es geht wieder etwas ein, wir reagieren erneut. Auf einer anderen Stelle blinkt etwas, wir reagieren wieder. Reizreaktionsmaschine möchte niemand von uns sein. Das setzt aber jetzt voraus, dass wir wissen, dass wir es werden können. Es ist ein bisschen ähnlich wie mit der Werbung. Diejenigen, die sagen, das hätte gar keinen Einfluss auf sie, sind immer am gefährdetsten. Weniger gefährdet sind die, die sagen, das hat wahrscheinlich einen Einfluss, ich werde bewusst damit umgehen.
Ja, das geht ja noch weiter, nicht? Also wir kommunizieren ja nicht nur darüber, sondern wir fangen ja auch an, unsere Beziehungen online zu knüpfen und weiterzuführen. Wie sieht denn so eine Aufmerksamkeitsethik für den Bereich aus?
Ja, das hinge jetzt davon ab, um welche Online-Beziehungen es ginge. Wenn es, sagen wir mal, so ist, dass meine Liebste gerade in Neuseeland ist und ich bin hier, dann ist die Online-Beziehung, die ich zu ihr habe, natürlich eine, die an oberer Stelle steht. Gar keine Frage. Wenn es jetzt so ist, dass ich mit 20 oder 30 Leuten gleichzeitig in Chatrooms unterwegs bin, dann relativiert sich die persönliche Wertigkeit. Dann verliert jede dieser Einzelpersonen partiell ein bisschen an Wert und das Ganze wird eher als eine Community gehandhabt, als eine Summe von Einzelpersonen. Wenn ich beispielsweise jetzt in sozialen Foren unterwegs bin, dann kann es passieren, das wissen wir von Facebook oder ähnlichen Foren ja ziemlich gut, dass unsere Kommunikation sich gewissermaßen banalisiert. Man hat dann so kleine Segmente, in denen steht zum Beispiel im Supermarkt, eine Minute später an der Eistheke, eine Minute später lecker. Und jemand anders schreibt toll. Jemand anders schreibt einen likenden Daumen. Jemand anders schreibt Erdbeer oder Schokolade. Die erste Person schreibt beides. Das heißt, wir sind im Grunde auf so einer Art versimpelnden Kommunikationsebene angekommen. Das könnte man so eine Art Dada-Kommunikation.
Klingt schon wieder sehr künstlerisch.
Sagen wir mal so, ich versuche diesen Dingen immer noch was abzugewinnen. Sie zu verdammen ist immer einfach, aber das wäre der erste Kulturwandel, der nur Schäden hervorgebracht hätte.
Ich denke gerade ans Comic und die Comicsprache.
Ja, natürlich prägt einen sowas. Was, glaube ich, aus meiner Lebenserfahrung so dazukommt, dass es, wenn man in zwei Zonen unterwegs ist, wenn man einerseits unter den Schreibern ist und andererseits unter den Klinikern und den Forschern, dann lernt man in beiden Teilen, dass es da bestimmte Wertigkeiten gibt. Und man lernt zum Beispiel sehr leicht, dass die klinischen Forscher sehr viel strenger sind und sehr viel eher geneigt sind, etwas für krankhaft zu halten, als das in den kreativen Zonen der Fall ist. Designer tun das nicht so schnell, die nutzen das einfach. Und diese doppelte Wahrnehmung, die vielleicht nicht ganz einseitig geshaped ist, die halte ich beim Kulturwandel für ganz hilfreich. Also mir persönlich hilft sie jedenfalls sehr.
Sie hören NDR Info den Talk heute mit Georg Milzner. Er ist Psychotherapeut und Autor und hat das Buch geschrieben Digitale Hysterie, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen. Herr Milzner, Sie haben sich ein klassisches Musikstück gewünscht aus Orfeo von Claudio Monteverdi. Sagen Sie mal, warum gefällt Ihnen diese Musik?
Monteverdis Musik ist eine, die zu der sogenannten alten Musik zählt. Das heißt, es ist eine Musik, die auf älteren Instrumenten gespielt wird, nicht auf den moderneren, ab dem 17., 18. Jahrhundert entstandenen Instrumenten. Und diese alte Musik, die hat eine ungeheure Wärme, die schwingt ungeheuer. Und überdies ist Orfeo, also die Geschichte von Orpheus, der seine Eurydike verliert, eine unglaublich emotionale Musik, und das werden Sie ja gleich merken, wenn Sie es hören.
In der Info, Sie hören den Talk heute mit dem Autor und Psychotherapeuten Georg Milzner. Herr Milzner, Sie haben ja nicht nur dieses Buch geschrieben, Digitale Hysterie, sondern auch ganz viele andere Bücher. Und über die Psychose zum Beispiel, über Wahnvorstellungen, über Schmerz und Trance, über den amerikanischen Amoklauf zum Beispiel auch. Sie haben offenbar wenig Angst vor den tiefen Gefühlen, für den Tiefen der Psyche. Was fasziniert Sie daran?
Also an tiefen Gefühlen zunächst mal fasziniert mich die Authentizität. Eine Emotion ist einfach etwas, was uns so tief ausmacht, dass es dabei keinen Zweifel mehr daran gibt, wer wir sind. Emotion ist ja gewissermaßen die Basis unseres seelischen Lebens. Auch der Säugling hat Emotion. Denken tut er in unserem Sinn nicht, aber emotional ist er vollkommen präsent. Und was die extremeren Zustände angeht, über die ich teilweise geforscht oder geschrieben habe, daran fasziniert mich vor allem, wie eine Person eher außer sich kommen kann und wie sie gewissermaßen aus dem gewöhnlichen Leben, aus dem sozial-funktionalen Leben so schlaghaltig in etwas eintreten kann, was dann völlig andere Räume eröffnet. Und wenn man sich mit dem Bewusstsein etwas tiefer beschäftigt, wenn man mit Träumen etwas arbeitet oder tiefer arbeitet, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, Sie haben schon mal sehr eigentümliche Erfahrungen gemacht. Sie haben schon mal den Eindruck gehabt, Sie wären jemand anders oder Sie hätten Besuch von irgendwem gehabt, den es eigentlich gar nicht gibt. Dann wird die Herausforderung ungeheuer groß zu erkunden, in welche Dschungel unser Bewusstsein denn da einmündet. Und sich damit auseinanderzusetzen, das hat für mich, glaube ich, so etwas Ähnliches, als wäre ich, wenn ich Biologe gewesen wäre, im Urwald unterwegs. Oder als würde ich als Archäologe da forschen, wo irgendwo noch unentdeckte Tempel sind. Die Herausforderung ist ähnlich. Man dringt da in etwas vor, was auf der einen Seite geheimnisvoll und faszinierend ist und was auf der anderen Seite einem einiges Engagement abverlangt.
Ja, Sie sind ja auch Hypnotherapeut, haben selbst viele Hypnosen erlebt. Erzählen Sie doch mal, was ist das für ein Zustand für die Menschen, die das noch nie erlebt haben? Oder ja, wie geht das überhaupt? Ich kenne es nur vom Zahnarzt. Also mein Zahnarzt bietet es an für Leute, die keine Spritzen wollen.
Ja.
Aber sonst.
Dann kennen Sie das ja auch schon wahrscheinlich. Haben Sie es schon mal erlebt?
Nein.
Also die meisten Leute, die an Hypnose denken, denken an etwas, was sie aus Filmen kennen.
Genau, also da pendelt da einer so rum und dann kommen plötzlich die wildesten Geheimnisse raus.
Genau. So ein Pendel habe ich übrigens auch, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das Pendel benutzen Hypnotherapeuten eher, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Wenn Sie eine Weile auf so ein Pendel geschaut haben, Sie können auch was anderes nehmen, einen Kugelschreiber oder so etwas, dann verdichtet sich die Aufmerksamkeit ungeheuer. Und diese stark verdichtete Aufmerksamkeit, die ist ungefähr so, als wenn Sie Sonnenlicht mit einer Lupe bündeln. Das ist immer noch dieselbe Aufmerksamkeit oder dasselbe Sonnenlicht, nur durch die Bündelung viel, viel stärker. Und das führt der Hypnotherapeut, der das stimmlich mit einer bestimmten Sprechweise, die wir suggestiv nennen, begleitet, dann immer weiter gewissermaßen nach innen. Das heißt, der Patient wird angeleitet, tiefer in sich zu gelangen und sich von der Außenwelt gewissermaßen abzukoppeln, die er in dem Moment zwar noch wahrnimmt, die er aber emotional als völlig belanglos erlebt. Er verstoffwechselt das nicht mehr. Er registriert, dass es klingelt, aber er zeigt keine Orientierungsreaktionen mehr. Und umso dichter ist er mit seinem Erleben beschäftigt, umso dichter kann er in Kontakt treten mit etwas, was ihm vielleicht selbst noch unbewusst ist. Das ist selten nach außen so spektakulär, wie das in Filmen gern gezeigt wird.
Also die Menschen sind nicht wirklich richtig weg.
Ja, sie sind schon weg. Sie sind nicht in dem Sinne weg wie nach einer Drogeneinnahme oder einer Narkose, sondern sie sind eher bei sich. Das würde man von außen aber durchaus anders erleben. Also eine Person von außen sieht dann eher aus, als ob sie schläft. Das ist der Hintergrund auch dafür, dass man in den alten Zeiten, Anfang des 20. Jahrhunderts, vom hypnotischen Schlaf berichtet hat. Aber wenn Sie es anders beschreiben würden, könnten Sie sagen, nein, die Person ist nicht wirklich weg, sie ist vielmehr sehr da. Sie ist in ungeheuer dichter Weise bei sich. Sie reagiert auf das Außen nicht mehr und sie reagiert, was den Kontakt angeht, auch nur noch auf das, was der Therapeut in dem Moment sagt, der aber in der Regel weiterspricht. Also es ist eher selten, dass das so ist wie in den Filmen, wo der Therapeut fragt und dann bricht ein Erlebnis aus. So etwas macht man eigentlich eher selten, weil die Zielrichtung in der Regel nicht die ist, dass man irgendwelche verschütteten Dinge aufdeckt, sondern man arbeitet meistens eher darauf hin, die Dinge besser verarbeitbar zu machen, sie anzuknüpfen an unbewusste Ressourcen, an Potenziale, die in der tieferen Seele vorhanden sind, aber auf der Bewusstseinsoberfläche nicht. Der Therapeut, könnte man sagen, führt im Idealfall den Patienten in der Hypnotherapie so dicht zu sich, dass der seine Problematiken erheblich gestärkt und anders angehen und den Teil, der davon überflüssig ist, auch tatsächlich völlig ignorieren kann.
Aha, Sie machen das jetzt zum Beispiel, jetzt mal ganz, ganz simples, so Raucherentwöhnung, nicht? Also dann würde ich in der Hypnose meinen Vorsatz, ich will das aufgeben, stärken und könnte das dann besser durchhalten.
Ja, die Raucherentwöhnungen sind nicht ganz so simpel, wie das im ersten Moment aussieht, weil die Raucherentwöhnungen sind immer davon belastet, dass die starken Raucher sich für süchtig halten. Und wenn jemand dieses Suchtkonzept für sich akzeptiert hat, dann scheint er auch nicht mehr zu können. Wenn ein Süchtiger sagt, ich kann nicht aufhören, dann wirkt das ja autosuggestiv. Und je öfter sie sagen, sie können etwas nicht, desto weniger werden sie imstande sein, etwas zu tun. Die Kunst bei der Raucherentwöhnung ist, und da muss der Therapeut sehr gut zuhören, wenn der betreffende Klient über sich selbst spricht. Die Kunst dabei ist eigentlich, die Kernmotivation zu finden, also das, was der Person so wichtig ist, dass sie am Leben bleiben möchte. Das ist manchmal, für manche Menschen, die zum Beispiel sehr körperorientiert sind, ist es vielleicht die schöne Haut oder der tiefere Atem oder das Gefühl, lange leben zu wollen oder der Wunsch, frei zu sein. Also letzten Endes geht es nie darum, nur die Zigarette wegzulassen, sondern es geht immer darum, welcher Gewinn soll erreicht werden. Und auf diesen Gewinn, auf den fokussiert der Hypnotherapeut. Dass sie diesen Gewinn erreichen und dass sie das andere hinter sich zurücklassen. Dabei helfen in der Regel Zukunftsprojektionen sehr gut. Das heißt, sie gehen schon mal ein Jahr nach vorne und schauen zurück.
Und habe dann merken, aufgehört zu rauchen und merke, was mir das bringt, sich. Wie schön das ist.
So ist es. Sie atmen ungeheuer tief, ihre Haut ist schöner, sie riechen anders. Ihr Geschmack ist zurückgekehrt, sie können plötzlich Dinge schmecken, die sie vorher nicht geschmeckt haben. Niemand sagt ihnen mehr, dass sie beim Küssen wie ein Aschenbecher riechen und solche Dinge.
Sie haben ja selber viele Hypnosen gemacht, da ging es wahrscheinlich nicht nur um Raucherentwöhnung. Ich weiß gar nicht, ob Sie rauchen, wahrscheinlich nicht. Also was würden Sie jetzt sagen, was haben Sie dadurch gewonnen, wenn Sie jemand fragt,
was hat ich das durch für die Hypnotherapie gelernt habe? Also ich habe ja sehr früh damit angefangen. Das ist meistens anders. Die meisten Hypnotherapeuten fangen erst damit an, nachdem sie schon eine ganze Menge therapeutischer Erfahrung gesammelt haben. Ich war, als ich meine erste Hypnose gemacht habe, als Praktikant in einer Klinik, da war ich noch Student, da war ich 23. Und
Angst hatten Sie nicht davor?
Ach, naja, Ihnen da so Neugier, begegnet? Neugier, Spannung, Erwartung. Aber Angst, nein. Also eher die Mischung, nicht? In Neugier und Erwartung ist natürlich so ein kleines Hab-Acht-Gefühl drin. Aber wenn die Angst dominiert, dann macht man es ja eher nicht, dann geht man eher. Nein, die Motivation war schon stärker und die Entdeckungslust auch. Ich glaube, ich habe zwei Dinge gefunden. Das eine ist ein Gefühl dafür, wie stark menschliche Bewusstseinszustände sich innerhalb weniger Minuten verändern können. Und dass man die Modulation dieser Zustände therapeutisch, aber auch zur Bereicherung des eigenen Lebens unglaublich nutzen kann. Das zweite ist der Bezug zum Unbewussten. Dass man auf Menschen stark einwirken kann durch Stimmenführung, durch Fokussierung und so etwas. Das war mir schon vorher klar, dass man dafür talentiert sein kann oder nicht so sehr, das auch. Aber die Beschäftigung mit dem Unbewussten, also mit etwas, was gewissermaßen unter dieser Bewusstseinsoberfläche ist und tief in unser Seelenleben hineinreicht, das war eigentlich das Allerwesentlichste. Und das ist auch der Teil zusammen mit der Modulation der Bewusstseinszustände, der mir immer geblieben ist. Also ich mache das jetzt, ja wie lange, 20 Jahre ungefähr. Und
so eine beruhigende Stimme haben Sie ja, ne?
Sagen wir mal, das ist für einen Hypnotherapeuten sicher hilfreich, wenn er eine Stimme hat, die für den Patienten angenehm verarbeitbar ist, ob sie jetzt beruhigt oder ob sie vertieft, ob sie intensiviert, ob sie steigert, ob sie, sagen wir mal, in geistige Höhen führt oder eher in die Tiefen der eigenen Abgründe. Das ist alles ein bisschen davon abhängig, wie sie ihre Stimme führen. Es sind nie nur die Wörter alleine, sondern es ist die emotionale Aufladung dessen, was sie ihrem Patienten oder ihrem Klienten damit auf seine innere Reise geben.
Sie haben ja gesagt, das ist für Sie dieses Erforschen der Gefühle und der Menschen so ein bisschen wie in einem Dschungel. Sie haben mir mal gesagt, Sie wollten früher eigentlich auch Verhaltensbiologe werden, also Tierforscher in Afrika.
Stimmt.
Was hat Sie von den Tieren zu den Menschen geführt?
Eine Zeit lang lief das parallel. Also ich hatte angefangen mit dem Psychologiestudium und habe dann Verhaltensbiologie dazu studiert. Das konnte man damals, weil das beides Numerus Clausus-Fächer waren, nicht über den normalen Diplomstudiengang. Deswegen habe ich zunächst mal hier in Münster an der Universität die zuständige Lehrerin für den Bereich Verhaltensbiologie gefragt, ob ich mich bei ihr als Hörer melden könnte. Und die sagte, nehmen Sie gerne an allem teil. Und das habe ich dann auch gemacht. Und nachdem ich das Diplom hatte, habe ich mich dann nochmal fürs Lehramt eingeschrieben. Nicht mit dem Ziel, Lehrer zu sein, sondern weil das die Möglichkeit war, mich für Biologie einzuschreiben. Und parallel habe ich dann eben im ersten Fall Psychologie studiert, im zweiten Fall Psychotherapieausbildung gemacht. Und ich hatte sehr schnell den Eindruck, dass man aus der Arbeit mit Tieren für die Arbeit mit Menschen doch viel lernen kann, weil es bestimmte Muster gibt, die universell sind. Zum Beispiel dieses Erstarren angesichts einer bedrohlichen Situation. Das kennen wir von den Tieren als Schockstarre, aber bei Menschen zeigt sich das auch. Auch nach Traumata zum Beispiel. Oder dieses extrem Agitierte, dieses Außer-sich-Sein, das kennen wir bei Tieren auch. Das ist der Bewegungssturm, den zum Beispiel die Hühner haben, wenn der Fuchs kommt. Und diese Ableitungen auf der tiernahen Basis, von der wir ja abstammen, die habe ich beruflich immer sehr gut nutzen können. Wobei zu Anfang, als ich das tat, ich da in meinen Ausbildungskreisen noch heftige Debatten ausgelöst habe, weil die Kollegen oft sagten, was ich denn da lernen wolle und der Mensch sei doch etwas ganz anderes. Und so um 1990 herum waren das noch zwei Lager, ob man jetzt sagte, ich denke auch hirnorganisch, auch biologisch oder ob man sagte, ich bin Humanpsychologe. Heute ist das eigentlich ganz klar, dass diese Zonen verwandt sind. Insofern hat es einfach nur zwei Jahrzehnte gebraucht.
Ja, um nochmal den Bogen zu schaffen zu Ihrem Buch der digitalen Hysterie. Was glauben Sie denn, wo wir im Moment sind, in welcher Phase dieser Entwicklung? Also wo sehen Sie uns in 10, 15 Jahren? Haben wir dann gelernt, da besser mit umzugehen?
Also ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an. Im Moment sehe ich uns an einer Stelle, wo uns ein paar Dinge gravierend fehlen. Nämlich erstens das Gefühl für das, was angesichts der Maschinisierung unserer Umwelt am dringendsten notwendig ist. Ich habe nämlich den Eindruck, die meisten von uns, gerade auch in den enger getakteten Arbeitsräumen, die beginnen sich an den Maschinen zu messen. Und diesen Kampf werden sie verlieren. Die Maschinen haben ein viel größeres Speichervermögen. Sie haben eine viel bessere Rechenleistung als Sie oder ich. Und wenn wir uns daran messen, dann sind wir raus. Das verlieren wir. Deswegen scheint es mir unumgänglich, dass wir für unsere Zeit so etwas wie eine neue Kultur der menschlichen Potenziale entwickeln, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was zeichnet uns eigentlich aus und was können wir, was die nicht können. Was ist also das, was gewissermaßen Menschen zu Menschen macht und was Menschen zu gelingenden, zu glücklichen oder zu zufriedenen Menschen macht? Das ist der eine Teil. Das kommt erstaunlicherweise in aktuellen Debatten wenig vor. Das zweite ist, uns fehlt so etwas wie eine Vision davon, wie wir eigentlich leben möchten. Und wenn Sie mal zurückgehen, diese irre Angst vor der Computerisierung, diese digitale Hysterie, wie ich es nenne, weil ich es eben als übersteigert, aber nicht unbedingt tief empfinde, die ist ja noch relativ neu. Die gab es in den Frühzeiten der Computerentwicklung überhaupt nicht. In den 60er, 70er Jahren waren das die ersten Hippies. Das Silicon Valley war eigentlich eine Hippie-Kultur. Das waren Kiffer mit ihren Softdrinks, die davon begeistert waren, keine festen Arbeitszeiten zu haben. In den 80er Jahren fanden sie Computer vor allem in Großbanken oder großen Wirtschaftssystemen und in der Wissenschaft. Und man fand das toll, damit schnelle Rechenprozesse aktivieren zu können und leicht zum Beispiel mit Simulationen arbeiten zu können. Vorläufern übrigens unserer heutigen Games. In den 90er Jahren griff das um sich und man bekam das Gefühl, Mensch, das ist ja toll, so viel Arbeitserleichterung. Dann kam irgendwann das Internet und da war auch die Erwartung erstmal wunderbar, so viel mehr neue Möglichkeiten, so viel Vernetzung. Und auch um 2000 rum hatte eigentlich keiner Angst vor Computern. Die hatten alle nur Angst vor diesem Millennium-Ausfall, dass nämlich plötzlich alle Computer der Welt abstürzen würden. Ist ja nicht passiert, wie wir wissen. Die wirkliche Angst, die fing erst ab 2005 ungefähr an. Es fing damit an, dass plötzlich überall mehr Laptops standen, dass also die Wohnungen mehr Computerisierung erfuhren, dass die Games sich sehr schnell weiterentwickelten und dann, dass die sozialen Foren entstanden. Und diese Entwicklung, die ist rasend schnell gegangen. Und wenn man jetzt zurückgehen würde in die 80er oder die 70er und würde fragen, wie seht ihr denn so die Zukunft? Wie stellt ihr euch das vor? Dann würden die Leute relativ euphorisch erzählt haben. Wahnsinn, was da alles kommt. In den 90ern kamen dann die Dystopien, Maschinen beherrschen uns, sowas wie Matrix dann. Und wenn Sie heute fragen, wie stellt ihr euch eigentlich die Zukunft vor? Wie seht ihr eine gelingende Zukunft? Dann sind Sie schon wieder bei dem Thema, dass alle einen guten Job finden. Und das ist ziemlich ärmlich, denn so fantasiert man nicht. Ich empfinde im Moment bei vielen Menschen eine Eintrocknung ihrer Fantasiemöglichkeiten, ihrer Imaginationsfähigkeit und der Fähigkeit, gewissermaßen vorauszudenken oder vorauszuträumen, wie sie sich eine gelingende Zukunft vorstellen. Und in dieser gelingenden Zukunft würde ich jetzt sagen, ich schieße das jetzt mal so ad hoc ab, da haben die Maschinen klare Räume, für die sie zuständig sind. Und wir haben andere Räume, die wir uns neu erschließen, zum Beispiel kreative Räume, soziale Räume. Wenn ich jetzt gefragt würde, von Ihnen beispielsweise, wie stellen Sie sich denn so eine ideale Zukunftsentwicklung vor, nicht als Prognose, sondern als Wunsch, dann würde ich sagen, naja, erheblich weniger soziale Ungleichgewichte, damit fängt es mal an. Vollbeschäftigung ist nicht so wichtig, aber dass jeder genug hat, das ist wichtig. An dritter Stelle, dass jeder etwas verwirklichen kann, was in ihm steckt und dafür braucht er Zeit und ein Gegenüber, was das mit ihm rausfindet. Kommunikation und Zeit für sich selbst also. Und wieder die Möglichkeit, sich überhaupt mit dem eigenen Menschsein auseinanderzusetzen und zu fragen, wer steckt denn eigentlich in mir, jenseits dessen, den ich bei Facebook poste. Also das wären so die Ideen, die ich hätte für etwas, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Ich finde im Moment, der Blick auf die Maschinen ist viel zu ausgeprägt und der Blick auf uns selbst zu klein.
Das klingt aber schon nach einer sehr großen Utopie. Wo soll das anfangen? Mit einer Art Gegenbewegung oder?
Na, sagen wir mal so, wenn Sie keine weitgreifende Vision haben, dann werden Sie ja unter Umständen immer nur sehr kleine Schritte tun. Wenn Sie sagen würden, Sie möchten auf den Berg da hoch, dann gucken Sie auf den Berggipfel. Sie gucken nicht vor Ihre Füße. Wenn Sie nur vor Ihre Füße gucken, dann sagen Sie, oh, da ist ein Stein, ich könnte mich stoßen. Dahinter eine Cola-Dose. Bestimmt fange ich an zu bluten, wenn ich dagegen komme. Sondern Sie brauchen schon den weiten Blick. Und dann brauchen Sie etwas, was Sie wirklich wollen, also wofür Sie glauben, dass es sich lohnen könnte, sich zu engagieren. Und ich glaube gar nicht, dass meine Wünsche da so exklusiv sind. Ich glaube schon, dass es viele, viele Leute gibt, die an unserer Lebensform im Moment mehr oder weniger leiden oder kranken. Dass zum Beispiel so viele Heranwachsende große Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Obwohl man doch immer behauptet, ihnen stünde alles offen, was natürlich auch nicht stimmt. Das zeigt ja was. Dass sehr gut verdienende, sehr gut bestallte Leute Burnout-Syndrome entwickeln, die ja vor allem mit Sinnlosigkeitsempfindungen, Zynismus, Rückzug und beruflicher Renitenz zusammenhängen, das zeigt ja, dass das Problem woanders liegt. Also nicht so sehr darin, dass wir alle keinen Job haben, sondern dass wir so nicht wollen. Und dann ist die Frage nach weitergreifenden Utopien oder Visionen doch eigentlich eine, die im Raum stünde. Für meine Begriffe denken wir im Moment eher zu wenig utopisch und viel zu sehr von dem geprägt, was die Gegenwart behauptet, dass es auch unsere Zukunft würde. Und dann wäre es in der Tat so, dass die Maschinen uns die Jobs wegnehmen, die soziale Ungleichheit fortschreitet, die sozialen Unruhen auch zunehmen, die Entwicklung der äußersten radikalen Flügel steigt. Das ist aber keine Utopie, die mir gefällt. Es ist nicht mal eine Utopie. Es ist im Grunde eine relativ billige Rechnung. Und ich glaube, über das muss man hinausdenken. Würde ich übrigens beim Patienten ähnlich machen. Wenn man nicht weit über das hinausdenken kann, was jetzt ist, dann nimmt man unter Umständen gar nichts in Anspruch und fängt auch nicht an.
Höre ich da schon den Titel für das nächste Buch heraus? Arbeiten Sie schon an einer Fortsetzung?
An einer Fortsetzung nicht, aber ich löse, glaube ich, das ein, was ich in Digitale Hysterie angekündigt habe. Da kommt ja die Idee schon drin vor, dass wir uns zu viel mit den Computern beschäftigen und zu wenig mit uns selbst. Und es kommt die These darin vor, das Computerproblem ist viel weniger ein Computerproblem als vielmehr ein Beziehungsproblem. Und wir brauchen nicht mehr Medienkompetenz, die haben wir sowieso fast alle, sondern mehr Selbstkompetenz. Ja, Sie hören schon richtig, darauf zielt das nächste Buch ab.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.